Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mit mir hier wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin moin Niklas.
Nach dem ersten Punkt der Kieler und schleswig-holsteinischen Bundesliga-Geschichte ist es herrlich. Wir finden jede Woche eine Premiere. Diesmal war es der erste Punkt, wie gewünscht. Aber am Ende irgendwie auch 2 zu wenig, oder?
Ja, erstmal Fanfare, ne? Ja. Müssten wir eigentlich einspielen jetzt. Sehr gut. Der erste Punkt, naja, das ist schon erstmal gut für die Moral und fürs eigene Selbstvertrauen und so weiter und so weiter. Aber du hast natürlich recht, am Ende des Tages hätten es auch gerne 3 Punkte sein können. Aber wenn es ganz blöd läuft, kriegst du in der Nachspielzeit noch noch das dritte Gegentor und dann stehst du wieder mit leeren Händen da. Das wäre jetzt dann tatsächlich auch ein Nackenschlag gewesen.
Das stimmt. Auch nach dem Spielverlauf, wie man das Spiel gestaltet hat, da macht einiges Mut. Aber tatsächlich, man muss konstatieren, das, was immer gesagt wurde und woran man sich ja geklammert hat, man ist auf Augenhöhe mit diesen Mannschaften, das ist der Maßstab, nicht Bayern oder wie auch immer. Das stimmt. Man kann da mehr als mitspielen, offensichtlich. Die Frage, so ein bisschen ketzerisch vielleicht, ist aber, hilft das und reicht das? Oder ist Bochum am Ende, mit denen man so mithalten kann oder die man gut bespielen kann, selbst nicht wirklich Bundesliga-fähig? Das werden die nächsten Wochen irgendwie zeigen, ne? Aber das ist so, finde ich, das Gefühl, was bei allem so ein bisschen mitschwingt.
Ja, das eine bedingt ja das andere, ne? Dass wenn man mit den Mannschaften aus dem unteren Drittel, sag ich jetzt mal, mithalten kann, was jetzt ja offensichtlich der Fall ist, weil das ist ja auch das Erfreuliche, dass die Mannschaft offensichtlich in Sequenzen zumindest aus jedem Spiel lernt, selbst aus einem 1:6 gegen den FC Bayern. Diese Niederlage muss man, by the way, auch wirklich mal ausklammern, weil die spielen derzeit, ob das die Saison über anhält, Walter Hugo oder sowas, aber im Moment sind sie outstanding. Also ich bin sehr gespannt, wie es am Wochenende im Topspiel gegen Bayer Leverkusen ausgeht. Aber jetzt das 5:0 in Bremen, wenn wir mal kurz abschweifen irgendwie, weil der Vergleich ist einfach so herrlich. Werder, kann man sagen, vom Kader her wahrscheinlich deutlich Bundesliga-tauglicher als Holstein, von der ganzen Historie sowieso. Keinen einzigen Torschuss, ein X-Goal-Wert von 0,0, das hat es gegeben, das letzte Mal, glaube ich, von Werder, ja. Nämlich am 8. Spieltag 14-15 beim 0:6 in München. Also das sind ja Sachen, die gibt's ja gar nicht. Und dazwischen gab's einmal ein Spiel ohne einen einzigen Torschuss der Mannschaft. Das war Arminia Bielefeld 2021, auch am 8. Spieltag. Haben zwar nur 1:2 gegen Bayer Leverkusen damals verloren, aber das Bielefelder Tor war ein Slapstick-Eigentor vom Bayer-Keeper Radetzky. Also das ist schon sehr selten. Und da muss man denn ja wirklich sagen, also Holstein hat gegen die Bayern immerhin noch ein X-Goal Wert gehabt von 0,34. Das klingt zwar nicht besonders viel, das ist aber in Fakten dann eben ein Tor gewesen und 2 Alu-Treffer. Also von daher...
Ja. Vor allen Dingen hat man gedacht, die erste Halbzeit war ja auch 0,0, ne, bei Holstein.
Ja, genau.
Habe ich auch noch nie gesehen.
Ja, genau. Und das im
Wesen... Und Werder so, hold my beer.
Ja, genau.
Ich schaff das über 90.
Ja, echt. Also, und das im Weserstadion, also heimischer Kulisse. Also die Gesichter waren auch von Ole Werner und seinem Assi Patrick Kohlmann, schöne Grüße an dieser Stelle an unsere Ex-Kieler. Die wurden auch länger und länger, aber ich sag, Bayern ist im Moment nochmal outstanding. Aber gegen den Rest eben scheint es, wenn da nicht immer noch diese kleinen Fehler im Detail wären. Ich will mal das Spiel so überschreiben, weil Holstein in der zweiten Halbzeit auch in Bochum von der Spielkultur, von den Abläufen her, doch einigermaßen überlegen war, was mich ein bisschen erstaunt hat. Ich dachte nicht, dass jetzt der VfL Bochum so auch vor heimischer Kulisse so als Passmonster daherkommt. Aber ich hatte gedacht, durch die Aggressivität und Intensität, die Bochumer eigentlich an den Tag legen, die Kombinationen waren gut und es waren schöne Ansätze zu erkennen. Aber die kleinen Fehler im Detail eben, und ich würde das Spiel unter die Überschrift heben, da das waren talentierte Bundesliga-Azubis von der Förde gegen biedere Erstliga-Gesellen von der Kastropper.
Ja, das ist schön.
Ja.
Das ist schön, es passt leider nicht in so eine Überschrift.
Macht ja nichts.
Aber es ist tatsächlich so, man sieht das auch mit dem frühen Tor dann, ne? Also da genau das, was du gesagt hast, Bochum aggressiv draufgegangen, früh gepresst, Holstein sich hervorragend befreit, dieser Megapass von Kelati.
Super.
Pichler im richtigen Moment losgelaufen in den tiefen Raum, legt ihn dann sehr überlegt vorbei an Keeper Drewes, der so ein bisschen im Niemandsland irgendwie daherkommt, aber musst du auch erstmal so machen.
Ne? Ja, und der muss ihn noch reinschieben, ne?
Genau. Also alles wunderbar, ne? Mhm. Und genau das Gleiche dann ja auch in der zweiten Halbzeit. Immer wieder hervorragend. Ich denke da an diese Gigovic-Chance, wo er sich auch tierisch geärgert hat, dass er den nicht aufs Tor gebracht hat. Super rausgespielt, das 2-2 dann auch wieder gedankenschnell diesen Freistoß ausgeführt, von der Seite flach reingebracht. Also das ist alles gut, ne? Aber dann wieder schlägt das Pendel mal wieder auf die andere Seite.
So ist es.
Und dann siehst du zum Beispiel dieses 1-1, ne? Wo du denkst, Boadu ist da auf der Seite, rutscht weg, der Angriff ist eigentlich tot, aber Kai Johansson hat in dem Moment halt nicht diesen sportlichen Killerinstinkt, diese Situation auch wirklich zu beenden. Ne?
Sondern das ist das, was Assistenzcoach Dirk Bremser vom Bayern-Spiel nochmal plakativ dargestellt hat. Es kommt auf die Handlungsschnelligkeit in engen Spielsituationen an, und das war so ein typisches Beispiel. Viele denken, das ist dann auf die Mittelfeldarbeit bezogen oder so, aber nein, gerade diese Situation sind es. Er muss schneller erkennen, der Bochum, dann haue ich das Ding weg. Im Optimalfall kriege ich den sogar zum eigenen Mann gespielt. Aber notfalls ballere ich das Ding auf die Tribüne. Ne? Nur der Angriff ist unterbrochen. Und das war.
Ja, halt draufgehen. Ja, ne? Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, mit welchen Adjektiven man das beschreiben kann. Aber es ist einfach, also ich habe erst gedacht, es ist ein bisschen naiv, das so laufen zu lassen. Aber ich glaube, es ist einfach, wie du sagst, nicht gedankenschnell genug und nicht konsequent genug, wirklich einfach drauf zu gehen und diese Situation erstmal kalt zu stellen. Wie es dann danach weitergeht, ist ja das eine, ne? Aber er braucht ja 2,5, 3 Sekunden, um sich aufzurappeln und wieder in die Möglichkeit zu kommen, mit dem Ball was anzufangen.
Ja, ich glaube, das sind, glaube ich, auch noch wirklich so ein bisschen Altlasten aus der zweiten Liga, obwohl Kalle Johansson ja nicht so oft gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz, da war die oberste Maxime natürlich auch, Zweikämpfe gewinnen und Situationen erkennen, aber in erster Linie im und am eigenen Strafraum stellen. Ne? Stellen, nicht einen Elfmeter oder einen Freistoß in Gefährlichkeit, also Elfmeter sowieso, aber auch einen Freistoß in gefährlicher Tornähe zu produzieren. Das geht aber in der Bundesliga nicht so.
Genau,
ne? Das fällt da dann ersatzlos aus. Ja. Da musst du zustechen.
Ja.
Ne?
Und das ist beim 1-2 ja ähnlich. Ne? Also da rutscht der Ball so durch und dann ist es eine neue Situation, aber es schalten erstmal alle in Schongang und Verwaltungsmodus und igeln sich so im Strafraum ein was da wohl kommt.
Das geht natürlich gar nicht. Also waren da in Überzahl, die Kieler im eigenen Strafraum, haben aber nur Begleitschutz gebildet. Ne? Klar, der Ball, die vorherige Flanke geht eigentlich ins Aus, da, und der wieder Boadu rennt da hinterher, und von Holstein registrieren die Leute das zu spät. Und dann kommt der Ball aber jetzt auch nicht brandgefährlich in den Strafraum geschlagen. Der Büffelhofmann in der Mitte stellt sich mit dem Rücken zum Tor, schirmt ab. Hat er gut, clever gemacht, aber das ist schon die erste Möglichkeit, da irgendwie dazwischen zu gehen, ohne jetzt irgendwie einen Foul machen zu müssen. Aber dann kommt der entscheidende Fehler, ne? Torschütze Daschner mit Tippkickschuss, ne, hat er den ja reingemacht, da aus 7-8 Metern.
Aber mit dem der beim Fuß angefeilt ist an der rechten Seite, ne, am Außenriss.
aber unser Flügelverteidiger Puchatz leider 1,5 bis 2 Meter zu weit entfernt. Die anderen standen wenigstens noch direkt bei ihren Gegenspielern, auch wenn sie jetzt bei Hofmann eben den nicht klären konnten, den Ball, die standen aber da. Da war die Lücke dann zu groß. Ja, daraus muss ich lernen. Ich muss in jeder Situation hochkonzentriert sein, und wenn ich einen Fehler mache, dann wird der selbst in An- und Abführungszeichen vom VfL Bochum bestraft.
Ja,
ne?
ja.
Das sind die Negativen. Und das kommt natürlich, du hast Kelati angesprochen, ne? Also dieser Pass, ein Traum und genau strategisch abgesprochen, gerade für die Anfangsphase, hinter die Kette. Aber das muss natürlich alles vom Ablauf passen. Benedikt Pichler darf nicht zu früh losrennen, der Pass darf nicht zu steil sein. Also es war schon ziemlich exquisit, ja, das Ding. Und er hatte, der Andu Kelati, mit seinen 22 Lenzen, hatte auch noch ein paar ganz andere, außer Regionalliga Süd gekommen von Hoffenheim 2. Man muss sich das dann auch mal dran immer mal wieder erinnern irgendwo. Hatte auch sonst prima Ansätze mit seinen, der sieht ja aus, als wenn er aus der B-Junioren kommt oder sowas, ne, von seinem Gesichtszügen und von seinem Körperbau so, huch, wie findet sich dieser Spieler jetzt auf einmal in der Herren-Bundesliga wieder, aber weit gefehlt, gutes Zweikampfverhalten mit dem Ball, gute, super Technik und dann frage ich mich manchmal, ist in den Nachwuchsleistungszentren, ist er der altgedehnte Spannstoß verboten oder trainiert man das ab? Es waren zwei mega Schusschancen, ne? Die muss ich nicht mit 150 km/h da reinhauen, aber ich muss natürlich deutlich mehr erkennen. Ich will das Ding jetzt machen. Ob es dann funktioniert, ist was anderes. Aber zweimal zaghaft mit der Innenseite den Ball vorbeizukullern, mal übertrieben ausgedrückt, das ist, auch das muss der Junge lernen. Kann man sich vielleicht, die Älteren werden sich noch an den großen Naldo erinnern. Schalke, Werder, Wolfsburg, der war ja nicht
der
nur.
Der ist ja aber auch immer mit Schuhspanner aufgelaufen.
Ja, aber der war ja nicht nur wegen seiner Körpergröße überdurchschnittlich, ragt er hervor, sondern auch mit seinen kernigen Distanzschüssen, gerade bei Freistößen. Und der hat ja immer wieder erzählt, gibt es natürlich auch mit Technik unterschlagen und so, aber hauptsächlich spannen und nicht 100% Härte schießen, 75 und dafür ein bisschen genauer. Und das hätte ich mir in dieser Situation für Kelati, vielleicht kann der Trainer, wenn er das hört, ihm nochmal mitgeben, falls der Trainer da nicht dran gedacht hat, dass es diesen Satz gibt irgendwo, hätte ich mir in der Szene super gewünscht und das gleiche natürlich bei Gigovic. Die Szene war ein bisschen anders, die Chance war noch größer eigentlich. So what, ne? Was soll man machen, ne? Daraus muss man lernen, ne?
Ja, das stimmt. Also das sind wirklich, wie du sagst, das sind die entscheidenden Mini-Mini-Faktoren, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass es ist bei weitem nicht alles schlecht und nicht alles zu wenig oder so. Überhaupt
nein,
nicht,
nein, nein.
Ne? Das sind wirklich diese kleinen Nuancen. Auch Kai Johansson macht ansonsten ein gutes Spiel.
Viele
gute Aktionen gegen den Ball, alles in Ordnung, ne? Aber wirklich halt in diesen entscheidenden kleinen Momenten, das muss einfach in der Bundesliga besser werden, weil du sonst halt da vor die Wand fährst.
Jetzt, was eine Hoffnung macht, ist, ich gebe dir völlig recht, was eine Hoffnung macht, ist natürlich die Rückkehr von Steven Skripski, das Comeback, vom Trainer ja als Straßenfußballer geadelt für seine Handlungsschnelligkeit im Zusammenspiel mit Fiete Arp beim Freistoß, der zum 2:2 geführt hat von Shoto Machino. Das war, aber auch ansonsten, er hat ja sofort eine Präsenz auf dem Platz, ne? Das muss ja nicht alles gelingen, oder? Aber er ist einfach ein Anker. Gerade für jüngere Spieler oder so, Steven ist dabei, da kann ich in der Not auch mal hinspielen, irgendwas wird vielleicht passieren, auch das Unvorhergesehene wird vielleicht passieren, das ist elementar wichtig, wenn man sich jetzt noch der Hoffnung Ausdruck verleihen darf, dass irgendwann dann jetzt auch nochmal Alexander Bernhardsson wieder zurückkommt, dann in der Top-Besetzung ohne gravierende Verletzungen von in anderen Abführungszeichen Leistungsträgern ist die Kombo jetzt wirklich, denke ich, auch in der Lage, mit den Konkurrenten, mit denen man tatsächlich mithalten kann, dann auch sich auf Augenhöhe zu bewegen und dann darf man auch irgendwann von dem ersten Sieg träumen.
Ja, absolut. Und es ist ja weiterhin, was Holstein ja schon letztes Jahr ausgezeichnet hat, Moral, Mentalität stimmt total. Ja. Also alles gut, nie sich davon jetzt aus dem Konzept bringen lassen, dass man eben da in Rückstand geraten ist. Dass ja auch das Spiel nach dieser starken Anfangsphase hat ja Bochum sofort reagiert, sofort Lucia reingebracht. Das hat ja auch nochmal die Statik total verändert.
So
wurde Bochum auch einmal viel stabiler, ne? Auch sich von diesem Momentum-Shift sozusagen nicht aus der Ruhe bringen lassen, nach der Halbzeit weitergemacht. Das ist alles gut. Und die Bank funktioniert nach wie vor, das muss man auch sagen. Es ist wirklich so, dass klar, Skripski zum Beispiel und so ist nochmal ein anderes Kaliber, aber insgesamt ist ja die Ausgeglichenheit da und auch jetzt Lasse Rosenboom wieder oder so, oder haben wir die letzten Wochen auch schon drüber gesprochen, wer da von der Bank kommt, das hat eigentlich immer funktioniert. insgesamt. Also das ist wirklich gut. Und vielleicht ist es trotzdem so, auch wenn man zwei Punkte irgendwo liegen lassen hat, dass dieser eine Punkt einem zeigt, so wir können punkten, wir schaffen das. Wir schaffen das, klingt immer so blöd, so Plattitüd, ne? Aber wirklich so, wir
das hatten wir schon mal. in einem anderen Zusammenhang.
Wir sind in der Lage, tatsächlich Punkte einzufahren. Es droht jetzt hier nicht Tasmania 2.0, so jetzt mal ganz blöde gesagt. Wobei, die hatten auf 3 Punkte umgerechnet 10, also da sind wir
Von weg. Gut.
Aber trotzdem.
Also sollen wir erstmal hinkommen, ne?
Das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, dass es nochmal ein kleiner Schub sein kann.
Das glaube ich auch. Und du hast den Namen Lars Rosenboom angesprochen. Ich glaube, dass da möglicherweise zumindest temporär ein kleiner Generationswechsel stattfinden könnte, denn Capitano Luis Holtby, so wichtig er für die Mannschaft ist, nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes, in der Kabine, beim Training. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar schon am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt mal eine schöpferische Pause bekommt, weil es kommt auf Tempo an, ne? Auf brutale Intensität. Mhm. Er ist laufstark, er ist zweikampfstark, er hat Übersicht, aber es kommt massiv auf Tempo an. Und gerade gegen die Frankfurter Eintracht kommen wir sicherlich gleich noch zu. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Lasse Rosenboom, würde mich nicht überraschen, wenn er in der Startelf stehen würde. Mhm. Wie auch auf der anderen Seite, Pendant, wenn wir von einer Dreierkette ausgehen, Lasse Rosenboom als rechter Flügelverteidiger und auf der anderen Seite glaube ich, dass Finn Porat im Moment auf der linken Seite als Flügelverteidiger, solange zumindest Alexander Bernhardsson noch nicht wieder fit ist, eine erste Wahl sein könnte. Denn weder der Neuzugang Puchacz noch sein Neuzugang Kollege Jawoczek haben bisher überzeugt. Ja. Die brauchen vielleicht noch ein bisschen. Bei Puchacz ist ja enorm, das sieht ja immer sehr umtriebig aus, was er auf dem Feld veranstaltet, aber es kommt effektiv irgendwie nicht so ganz doll viel Sichtbares dabei rum. Es braucht vielleicht noch eine Zeit, bis die Abläufe hundertprozentig sitzen, da will ich auch nicht zu früh den Stab drüber brechen oder sowas aber ich glaube, im Moment ist wirklich die sicherste und zuverlässigste Variante unser Universalstorch Finn Porat, der zur Not auch auf der 10 auflaufen kann oder als wahrscheinlich auch als Sturmspitze oder so.
Ich glaube, das wäre auch der Kandidat, wenn Timon Weiner vom Platz fliegt, Ersatztorhüter alle verletzt oder so, alles Wechselkontingent ausgeschöpft.
Ja.
Finn Porat macht den Jan Koller und rettet alles hinten im Kasten.
Ja, so sieht das auch. Ja, es ist toll, wenn ein Spieler so flexibel einsetzbar ist, ne? Da kann sich jeder Trainer glücklich schätzen, ne? Sehr, sehr gut. Um nochmal den Punkt einzuordnen, ich bin da bei dir, das müsste eigentlich einen Schub geben. Wenn man das in Relation zum Beispiel zum Mitaufsteiger FC St. Pauli stellt, die ein ganz, ganz, ganz starkes Spiel gemacht haben gegen RB Leipzig am Millerntor und mit 0-0 vom Platz gehen, die sind da dann zu sagen, wir haben gesehen, wir können sogar gegen Top-Teams, wir können die sogar dominieren. Ja, aber wenn man so die Chancen hat und sich selber erarbeitet in wirklich starker Manier und nicht netzt, das ist schon hart dann. Also das finde ich eher, das würde mich als Spieler, sag ich mal, ich glaube, ich wäre davon, angepisster, als wenn ich in Bochum mit Holstein einen Punkt hole, ne?
Ja, weil es irgendwann auch so in Richtung Blockade vielleicht geht, ne?
Also, ja, du denkst ja, das kann doch gar nicht mehr wahr sein, ne? Das muss doch irgendwann mal, der Knoten muss sich doch mal lösen, ne? Und wenn schon gegen RB Leipzig, wenn man da ich habe das Spiel gesehen, das war wirklich eine ganz starke Performance mit einer Mega-Intensität und einem Mega-Tempo und super gespielt, St. Pauli. Das hätte ich so in dieser Form auch nicht gedacht. Ja. Vielleicht hat RB Leipzig auch einen schlechten Tag nach Champions League, Atletico Madrid und so weiter. However, St. Pauli war deutlich besser. Ja. Das ist unfassbar, echt. Also, aber belohnen sich dann nicht. Und das ist, glaube ich, knüppelhart fürs Gemüt irgendwo. Ja, also,
das stimmt.
Ne? Und wenn ich die Wahl hätte, um das dann mal abzuschließen, da den Spieltag, wenn ich die Wahl hätte, und ich mir das aussuchen könnte, ob ich jetzt bei Holstein spiele oder beim VfL Bochum und ich hätte Bock auf Fußball spielen, würde ich lieber bei Holstein spielen.
Ja, es sah wieder gut aus. Ne? Ja. Also es ist wirklich...
Also Betonung liegt auf Spielen, ne?
Ja, genau. Es also fußballerisch wirklich, das ist auch wirklich, die Ansätze sind gut, es funktioniert allermeistens. es ist ja wirklich der Anteil von Sachen, die funktionieren und die gut sind und so, ist ja echt wirklich sehr hoch. Mhm. Es ist wirklich nur diese Spitze, die am Ende irgendwie dann fehlt in den entscheidenden Situationen. Ne? Und da hat man ja auch schon einen Lernprozess gesehen, aber der muss halt sich verstetigen und der muss weitergehen und der muss dann auch dazu führen, dass irgendwann in diesen entscheidenden Situationen das ist. Man nimmt jetzt aber auch den Punkt mit, man nimmt vielleicht auch mit, dass man am Ende halt nicht das 2-3 kassiert hat, sondern da jetzt mal das Spielglück hatte, dass der an den Pfosten geht. Insofern kann man da schon deutlich drauf aufbauen und jetzt in das Spiel gegen Frankfurt gehen, was, glaube ich, ein echtes Knallerspiel wird, so von allem, was dazugehört. Also Frankfurt mit, du hast es gesagt, mit dem Tempo, was die haben, aber auch mit den Fans, für große Auswärtsfahrten und reisefreudige Fans ja bekannt. Da hatte man in Kiel, will jetzt niemandem zu nahe treten, aber mit Wolfsburg und Bayern jetzt noch nicht so die Mega-Ultra-Schlachtenbummler-Fraktionen zu Gast. Da kommt jetzt mit Frankfurt dann die erste Herausforderung, auch was das angeht vielleicht, also für Stadtverein und Leute überall auf dem ganzen Sonntag hier vielleicht irgendwie in der Nähe des Holsteinstadions. Also die Frankfurter machen schon Lärm.
Pass acht, die Hesse komme.
Ja, genau. Ne? Die Eintracht vom Main ist da. Genauso sieht's aus. Also das wird, glaube ich, schon cool.
Ja.
Wobei man da natürlich auch mal sehen muss, das Gleiche, was für Leipzig galt mit der Champions League, gilt für Frankfurt mit der Europa League. Ne? Spielen am Donnerstagabend noch gegen Viktoria Pilsen. Da muss man dann auch mal gucken, wie die dann hier so anreisen. Sowohl Spieler als auch Fans, in welcher Stärke und in welcher Verfassung sozusagen. Aber,
ja, aber über die Stärke der Fans, sag ich mal, also quantitativ mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Die werden trotzdem in ausreichender Stückzahl herkommen, um den Gästeblock bis auf den letzten Platz zu füllen. Bei der Spielstärke der Eintracht müsste man sich theoretisch auch keine großen Sorgen machen aus Frankfurter Sicht. Da ist es immer die mentale Geschichte. Ne? Jetzt spiele ich auf der Europacup-Bühne und dann Sonntag bei der kleinen KSV Holstein. Das sind manchmal so Nuancen, die Seltsames zu Wege bringen. Darauf müssen wir hoffen, denn bei der eigentlichen aber es gibt auch Zahlen, die interessant sind. Zumindest zeigen, dass Holstein in Sachen Intensität und athletischen Faktoren sehr, sehr gut mitmischt in der Liga. Ne? Also gucken wir uns mal intensive Läufe. Das sind diese Läufe, keine Sprints, sondern so immer wieder in Schnittstellen sich bewegen und das nicht im Gehtempo, ne? Da steht Holstein völlig überraschend auf Platz 1 in der Liga vor Pauli und Bayern, ne? Bei Sprints hinter Leverkusen und Wolfsburg, jedenfalls laut Statistik des Fachblattes Kicker, auf Platz 3. Und in der Zweikampfquote immerhin auf Platz 6. Das ist schon in Ordnung. Aber das sind Sachen, die man auch von einem Aufsteiger, der um den Klassenerhalt kämpft, auch erwarten muss eigentlich irgendwo. Aber sie erfüllen diese Sachen. Das ist schon mal eine solide Basis. Kommen wir mal zum Ballbesitz. Da ist Holstein überraschend Zwölfter. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Mit 46% Ballbesitz im Schnitt. Und nun kommt's. Eintracht ist danach nur 17., also Vorletzter, mit 41% Ballbesitz. Jetzt sind diese Zahlen, müssen nicht zwangsläufig viel aussagen. In diesem Fall glaube ich aber schon. Und vielleicht lassen sie gar Rückschlüsse auf die Strategie des Spiels zu. Heißt nämlich im Umkehrschluss, was auch jeder am Fernseher oder im Stadion sehen kann, bei der Frankfurter Eintracht, es ist ein rasantes Umschaltspiel. Das geht ab wie Schmitz Katze. Also da darfst du auch nicht eine Sekunde zögern. Da wird das der erste Albtraum von Steven Skripski, den er vor der Saison schon mal geäußert hat, wird dann vielleicht mit anderer Besetzung wahr, weil er hat nämlich erzählt, ich bin neulich wach geworden, so sinngemäß jetzt, ne, und hab geträumt, ich stehe als Absicherung an der Mittellinie gegen Bayer Leverkusen bei einer Ecke von uns und auf einmal läuft Frimpong auf mich zu. So, das ist jetzt am Sonntag dann vielleicht Ikitike oder Mamouche oder weiß ich wie, Knauf oder wie sie alle heißen.
Hast du wirklich geübt, ne?
Ja, das hat man doch drauf.
Hugo Ikitike.
Ja, siehst du wohl. Und das also die allein die Prozentzahl des Ballbesitzes finde ich, das könnten, also wie gesagt nochmal, Holstein 12., 46%, Frankfurt 17., 41%. könnte mir vorstellen, dass ein strategischer Ansatz ist, vielleicht etwas tiefer als gewöhnlich zu stehen aus Kieler Sicht, um vielleicht gar nicht so den Raum anzubieten. Ne? Weil offenkundig ist es ja so, dass Frankfurt jetzt nicht die Supermacht im Kombinationsspiel, ja, alles Spitzenklasse, also nicht, da soll nicht der Hauch einer Kritik dran, aber ihre eigentliche Stärke liegt offenkundig dann im Umschaltspiel.
Ja.
Und dem kann man ja ein bisschen entgegenwirken.
Die Frage, kann Holstein aus seiner Haut?
Ja, da sind sie taktisch flexibel genug. Das haben sie in der Vergangenheit auch in der zweiten Liga bewiesen, dass das, wenn das mal erforderlich ist, dann kann man, und das soll ja auch nicht sein, dass sie den Bus vom Tor parken. Mhm. Ne? Das meine ich nicht damit. Aber vielleicht die Räume etwas hinten etwas geschlossener halten, um nicht allzu viel da anzubieten.
Ja, das ist tatsächlich, um dieses Risiko zu minimieren, so überrannt zu werden in Situationen.
Genau.
Ne? Weil das ist, und Frankfurt kommt ja auch noch dazu mit breiter Brust, ne? Mit drei Siegen aus vier Bundesligaspieltagen im Pokal weitergekommen.
Mhm.
Das ist der beste Start seit 8 Jahren für die Eintracht. Und dann, du hast es gesagt, vor allen Dingen diese Offensive, ne, die einen wirklich überfahren kann. Also Omar Mamouche, den man ja auch noch kennt, aus seiner Leihe zum FC St. Pauli zum Beispiel, aus Holstein.
Ja, Testspiel gegen Wolfsburg.
Testspiel gegen Wolfsburg, genau. Auch für St. Pauli ein Tor gemacht gegen Holstein damals. Saison 2021 war das. Der hat in den 5 Pflichtspielen diese Saison schlanke 4 Tore und 3 Vorlagen auf die Platte gelegt. Und sein kongenialer Sturmpartner, Hugo
Ikitiki.
Ich bin ganz überrascht.
Ja, du hast dich jetzt eben leicht ein bisschen verhaspelt, aber ich will da nichts von machen.
Deren 3 Tore und 3 Assists, also da, und dann, ne, wie du gesagt hast, da kommt dann Mario Götze dazu, der jetzt krank war, der aber wieder im Training sein soll diese Woche. Hugo Larsson.
Der macht da ein riesen Spiel im Moment.
Irre, also Denker und Lenker da im zentralen Mittelfeld. Ansgar Knauf, dann Fares Shaibi, auch noch mit dabei, algerischer Offensiver.
Hat man noch gedacht, dass durch die Verletzung von Kevin Trapp im Tor vielleicht eine kleine Schwächung, nee, da kommt der Ersatzgeber zum Zuge und spielt gegen Gladbach im letzten Heimspiel mehr oder weniger überragendes Spiel.
Ja, auch das, ne, weil auch bei aller Offensive, die Abwehr ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern und in den letzten Spielen tatsächlich so ein bisschen das Prunkstück, ne, um Robin Koch und vor allen Dingen den belgischen Leih-Neuzugang der Arthur Théat, der sehr viel Stabilität verleiht. Also, das ist schon eine echt gute Truppe, die da kommt, ne?
Top-Mannschaft, also an guten Tagen einfach, sagen wir mal, wenn man das wertneutral betrachtet, im Vorfeld eine Nummer zu groß für Holstein.
Ja.
Aber was sind schon normale Tage im Fußball, ne? Bei aller Unwucht dieser Liga, was das die wirtschaftlichen Geschichten anbelangt, bei den Einnahmen, die gerade die Europapokalteilnehmer nicht nur in der Champions League, sondern auch in der European League oder in der Conference League, die werden ja diese Saison mit noch mehr Geld zugeschüttet, als es schon in den Vorjahren der Fall war. Und damit klafft die Schere natürlich noch weiter auseinander. Aber das Projekt Holstein Kiel fängt irgendwie an, so frustriert, so muss ich es vielleicht sagen, so frustriert man nach dem 1-6 gegen Bayern war. Aber diese Nummer in Bremen, die hat einem wirklich zeitgleich zum Holstein-Auftritt in Bochum. Und Zagreb natürlich auch. Hat mir zumindest irgendwie nochmal neues Mindset mitgegeben, weil trau jetzt wirklich der Mannschaft zu, dass sie sich entwickelt. Und mich würden auch jetzt weitere Niederlagen, wenn das im erträglichen Maße wären, würden mich nicht aus der Bahn schmeißen. Ich muss nochmal erinnern, 2020, 21, Mainz nach 17 Spielen 7 Punkte. Nach 17 Spielen am Ende 39.
Ja.
Offensichtlich hat da eine Entwicklung stattgefunden. Da war ein Trainerwechsel, alles Chico, aber es muss ja eine Entwicklung stattgefunden haben. Mainz muss also unser Vorbild sein, weil sie 2023, 2024 nochmal so eine Nummer abgezogen haben. Nach 17 Spielen 11 Punkte oder nach 16 Spielen 11 Punkte. So, nach 17 Spielen am Ende 35. Ob Holstein jetzt 35 oder 39 Punkte, das wage ich mal zu bezweifeln oder so. Oder
und du musst dazu sagen, das ist jetzt dann ohne Relegation dann, ne?
Ohne Relegation,
der Klassenerhalt. Das
alles,
ist der,
alles durch,
der
ne?
sichere Klassenerhalt.
So, und auch nicht erst am letzten Spieltag oder sowas. Ja. Also es zeigt, und ich denke, um nochmal um diese wirtschaftliche Unwucht dieser Liga zu sprechen zu kommen, ich denke, dass aufgrund der Schere, die da so weit auseinanderklafft im wirtschaftlichen Bereich irgendwo, dass man dieses Jahr auch nicht mehr so viele Punkte braucht. Mhm. Vielleicht reichen auch schon 25. Vielleicht reichen auch 22. However, wer weiß es genau.
Wer bietet weniger.
Ja, aber es und da in diesem Bereich muss Holstein kommen, das ist klar. Also 25 sage ich jetzt mal, das ist, sonst braucht man sich gar keine, höchstwahrscheinlich gar keine Gedanken zu machen. Mhm. Aber das ist nicht unwahrscheinlich zum Stand jetzt. Verletzen sich jetzt mehrere Spieler, kommt die vielleicht etwas, also Leistungsträger nochmal, kommt die vielleicht für mich immer noch etwas naive, fahrlässige, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Personalpolitik in der Transferperiode zum Durchbruch. Kann sein, dass dann der Notgroschen, der für die Winterpause oder für die Wintertransferperiode laut Finanzminister Wolfgang Schwenke parat liegt. Vielleicht kommt das dann zu spät. Wir haben keine Glaskugel und wollen auch nicht in Kaffeesatz rumblubbern da irgendwo. Aber wie gesagt, bleibt Holstein von größerem Verletzungspech verschont, traue ich dieser Mannschaft wirklich Schritt für Schritt eine Entwicklung zu, die die Fantasie anregt, dass es funktionieren könnte. Mhm. Und das wäre wenn so ein Projekt wie Holstein Kiel mit dieser wirtschaftlichen Herangehensweise, wenn das zum Erfolg führt, dann ist Festtag für jeden Fußballromantiker, für jeden, der noch an das Gute im Profigeschäft glaubt, wobei ja hier auch nicht nur mit belegten Brötchen bezahlt wird, sondern auch richtig Kohle fließt oder so, aber natürlich im Verhältnis zu anderen Clubs deutlich weniger.
Wo man jetzt gerade die Gehaltsleaks sozusagen von Eintracht Frankfurt auf dem Tisch liegen hat, ne?
Ja, das ist gut. Das ist ja, können wir ja Woche für Woche machen. Das ist ja, es bringt ja nichts mehr, ne? Soll man sich da jetzt immer. Dann hätte Holstein sie nie anmelden sollen für die Bundesliga. Nee, sollen, nee, wir wollen das gar nicht irgendwo und fertig ist die Lob. Jetzt spielen sie da und wie gesagt, sie regen die Fantasie an, dass es gehen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass mit jedem kleinen Erfolg auch die Sympathiewelle in der Restrepublik größer wird, weil natürlich alle normalen Menschen denken, Mensch, so ein kleiner Verein, klein in Anführungszeichen, und die halten damit mit so einem Stadion, das nichts taucht irgendwo, ne? Das ist natürlich der Nährboden für Sympathie, ne? Ja. Da drücken sie dann irgendwann die Daumen.
Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt und das ist auch noch der Unterschied zu Mainz, was einem Hoffnung macht, aber Mainz ist in diesen Spielzeiten, in denen sie diesen Turnaround so geschafft haben, schon ein etablierter Bundesligist gewesen.
Genau.
Und ich glaube, dass es deswegen für Holstein noch wichtiger ist, wirklich konstant immer wieder zu punkten. Mhm. Ne? Und nicht jetzt zu sagen, ja, Mainz hat auch nur 7 Punkte nach 17 Spielen.
Ja, ja.
Sondern wirklich jetzt konstant immer mal wieder zu punkten, auch Siege oder einen Sieg jetzt einzufahren in nicht allzu ferner Zukunft, um wirklich da so hamstermäßig sich irgendwie dieses Polster anzufuttern, auf dem man nachher dann vielleicht mit super erfolgter Entwicklung dann aufbauen kann und die fehlenden Punkte holen kann.
Wollt ihr auch nur für vorschnelle Frustrationen vorsorgen. immer der, unter der Voraussetzung, dass die Leistung, die man erwarten darf, auch erfüllt wird. Das muss nicht immer das Ergebnis sein, sondern ich sage das absichtlich nur die Leistung. Und ich wollte damit sagen, wenn jetzt die beiden nächsten Spiele gegen Eintracht Frankfurt zu Hause und die Woche drauf in Leverkusen, wenn das jetzt ohne Punkte ist und man dann vielleicht weiter das Tabellenende zieht, muss man noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Es kommen noch Möglichkeiten. Ja. Gegenbeispiel ist zum Beispiel Paderborn, Saison, muss ich mal eben gucken, 14-15, nach der Hinrunde Platz 10, 19 Punkte, am Ende 31 Punkte und letzter. Mit 31, so viel brauchst du dieses Jahr, glaube ich, nicht. Das, aber man kann sehen, es geht dann auch mal schnell wieder bergab irgendwo. Ja. Eine Entwicklung, die in kleinen Schritten kontinuierlich vorangeht, ist, was, da bin ich bei dir, ist wahrscheinlich günstiger für das Saisonfinale dann.
Ja. Ja. Und für das eigene Selbstvertrauen wirklich über Wochen, über die gesamte Dauer, über die gesamte Saison vielleicht konkurrenzfähig zu sein.
Genau. Und wenn man danach sagt, da waren wir vorhin ja mit Louis Holtby, dass er vielleicht mal eine schöpferische Pause, das liegt natürlich auch daran, weil Magnus Knudsen, die beiden Sommerneuzugänge Magnus Knudsen und Armin Gigovic, langsam, aber sicher, immer deutlicher und sichtbarer zeigen, dass sie richtig gute sind. Mhm. Und dass sie, sag mal, auch bei einer weiteren Entwicklung absolute Bundesliga-Tauglichkeit besitzen. Und da machen wir dann ja mal gleich mal wieder den Rückschluss auf European League. Gigovic letzte Saison bei FC Midtjylland gespielt. Midtjylland jetzt Gegner in der European League oder Gastgeber in der European League von der TSG Hoffenheim. Also man sieht, es gibt Querverbindungen, die Ankerfunktionen übernehmen können für alle, die irgendwo versuchen, Hoffnung aus dem nebulösen Bundesliga-Alltag herauszusaugen.
Absolut,
irgendwo.
Absolut. Und auf Holsteins Konto, das muss man einfach so sagen, landen jeden Spieltag mindestens 11, wahrscheinlich eher 14 bis 16 Bundesligaspiele, die man vorher als Erfahrung nicht hatte. Das ist ja das, was wir gesagt haben. Diese Erfahrung wird Spieltag für Spieltag selbst irgendwie aufgenommen und alles gut soweit erstmal, würde ich jetzt sagen, nach diesem Spiel. Also es ist wirklich, wie du gesagt hast, macht Hoffnung, es regt ein bisschen Fantasie an.
So ist es.
Sieht alles vernünftig aus, es ist alles in Ordnung.
Und muss man natürlich dann sich für die Vorwoche halbwegs entschuldigen, wo man nach dem Bayern München, wo man gedacht hat, meine Güte.
Also ich glaube nicht, weil es bleibt dieses Gefühl, es ist ja nicht das 1-6 gegen Bayern, mein Gott, ne, alles in Ordnung. Es bleibt dieses Gefühl, man hätte es anders gestalten können. Ja, man hatte es in der eigenen Hand, es anders zu gestalten. Das ist, glaube ich, das, wo man so ein bisschen enttäuscht gewesen ist. Weil man gedacht hat, diese ersten Gegentore, die erste Viertelstunde, das hätte nun wirklich nicht sein müssen.
Ja,
weil man ja weiß, wie Holstein spielen kann. Und das hat man jetzt ja auch gesehen. Und ich glaube, das war eher dieses Gefühl, was da so negativ war. Ne?
Hast du recht.
Das Ergebnis an sich, alles in Ordnung.
Hätte danach auch noch erfolgen können, ohne die hergeschenkten Tore. Aber das wäre dann ein anderes Gefühl
gewesen. Ja, genau, es wäre ein anderes Gefühl gewesen. So, dieses Gefühl ist jetzt einfach deutlich besser, weil man gezeigt hat, dass man spielen kann, dass man Tore schießen kann, dass man sich Chancen gut herausspielen kann, dass man auch gegen den Ball vernünftig arbeiten kann, bis auf diese kleinen entscheidenden Situationen, die jetzt eben dann noch fehlen.
Ja, ja.
So, aber wir gucken, wie das Woche zu Woche hoffentlich besser wird.
Ah, Spannstoß, 75%.
Auch das, ne? Nochmal Naldos Gesicht an die Kabine. Das kann eigentlich nie schaden. Den lachenden Naldo an die Kabinentür zu hängen, kann eigentlich nie schaden. Wenn ich an den denke, kriege ich gleich gute Laune.
Ja, ja. Becker auch, wenn er an Naldos 4-4 gegen Dortmund im Westfalenstadion nach 0-4 Rückstand zurückdenkt.
Siehste, also. Ich gehe gleich mal zum Drucker.
Ja. Und wir wären bereit, auszuhelfen mit solchen Devotionalien, die vielleicht mentale Stärke vermitteln können.
So sieht's aus.
Naldo 75%.
Naldo 75. Das ist die neue Holstein-Kampagne Naldo 75. Sehr schön. Könnte auch ein Schuh von einer großen Bekleidungsfirma sein. So, bevor es jetzt hier ganz abstrus wird. Sonntag 15:30 Uhr. Holstein gegen Eintracht Frankfurt. Im Holsteinstadion. Wir sind natürlich mit dabei und gucken uns an, wie das wird mit Live-Ticker, Spielbericht, Statistik, Noten, Kommentar, alles, was dazugehört. Und nächste Woche schnacken wir dann darüber und gucken mal, was wir da berichten können über die Mamouche und Ikitikes dieser Welt.
Und dann schon mal auf Florian Wirtz blicken.
Oh Gott. Eins nahm an.
So sieht's aus.
Schönes Fußballwochenende euch da draußen. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.